Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja.
Es ist heute super warm.
Ja.
Morgen soll es sogar noch wärmer werden und schwüler, eklig.
Ja.
Wie ihr schon wisst, die treuen Hörer unter uns, das ist nicht unser Wetter.
Nein, das definitiv
wisst ihr
nicht.
Schon von letztem Jahr, ich glaube, diese Predigt werdet ihr jedes Jahr von uns hören.
Immer wenn es warm ist.
Immer wenn es warm ist, werdet ihr das von uns mitbekommen. Was haben wir anzukündigen? Wir haben einen Community-Namen.
Ja, wir hatten euch ja drei Favoriten zur Wahl gestellt, sage ich mal.
Mhm.
Und davon habt ihr dann euren Favoriten gewählt, genau. Und welcher ist es geworden, Katharina?
Es sind die Ghosties!
Yay!
Ja, also, meine Lieben.
Ghosties?
Das ist jetzt euer Name, wenn wir von der Community reden. Genau. Fühlt euch angesprochen.
Ich sehe nur gerade in der Aufnahme, wir haben den Ventilator an.
Oh.
Und immer wenn der in unsere Richtung zeigt, sind hier so ein paar mehr Wellen im Hintergrund. Also wir hoffen, wir hören gleich mal rein und hoffen, dass es nicht allzu windig klingt.
Habt ein Einsehen mit uns, weil sonst wird es einfach zu warm.
Ja.
Und ich habe eine Schwangere hier sitzen, die darf mir nicht umkippen. So.
Heute möchte ich noch nicht ins Krankenhaus. Also eigentlich schon, aber nee, nicht jetzt so.
Ja, das bringt uns aber direkt zur nächsten Ankündigung.
Ja, das wird jetzt leider erstmal die letzte Folge vor der Babypause, Baby-Sommerpause.
Baby-Sommerpause.
Ja, letztes Jahr in der Sommerpause aller anderen Podcasts gestartet. Dieses Jahr müssen wir zwangsweise
mitziehen.
Und wir können halt leider auch noch nicht sagen, wie lange diese Pause gehen wird.
Also wir behalten euch immer im Hinterkopf. Wir werden euch vermissen.
Ihr uns hoffentlich auch.
Ihr uns hoffentlich auch und uns auch treu bleiben, hoffentlich, auch wenn wir mal etwas länger weg sind.
Ja, aber wir versuchen zwischendurch immer mal was vielleicht hochzuladen.
Ja, also so wie Zeit ist. Ja. Ne? Ich meine, Diandra muss sich jetzt natürlich dann erstmal mit ihrem neuen Familienmitglied und ihrem Mann in eine neue Familienzeit eingewöhnen. Ich muss das nicht machen, das ist mein Kater, der da im Hintergrund komische Geräusche macht. Ich muss das nicht, aber ich habe dann natürlich eine Nichte bekommen, die ich begucken möchte und Hallo sagen möchte und kennenlernen möchte. Von daher, seht es uns nach.
Ja, wir sind uns sicher, dass ihr da Verständnis für haben werdet. So, Katharina hat mal eben das Katzenproblem verlagert.
Verlagert ins Schlafzimmer. Also Katze ist natürlich immer noch da und Katze ist jetzt auch gerade irgendwie wach geworden, aber die größte Lautstärke ist jetzt beseitigt, hoffe
genau.
ich.
So, aber dann kommen wir doch mal dazu, wo wir heute unsere Geschichten haben.
Ja, wir haben gedacht, diese Woche wird ja so furchtbar heiß. Mhm. Also gehen wir auch in ein sehr heißes Land.
Genau.
Und zwar nur von der Temperatur gesprochen. Also.
Und zwar geht's für uns nach Südafrika heute.
Ganz weit weg.
Ja.
Ich war da noch nie, persönlich.
Ich auch nicht.
Nee, aber da soll es sehr schön sein, zumindest auch von den Fotos her, die ich so gesehen habe.
Mhm.
Und Südafrika.
Ja, dann beginn doch mal mit deiner Geschichte.
Mach ich. Die tiefe blaue See, raue Felsen, nur hier und da bedeckt von etwas Grün, ragen wie ein gekrümmter Arm in das von Gischt und Wellen durchzogene Wasser. Wir stehen an der Spitze einer krummen Halbinsel. Auf der einen Seite liegt die große Bucht Falls Bay, und auf der anderen erstreckt sich der endlos wirkende Südatlantik vor uns. Der Halbinsel wurde einst der Name Kap der guten Hoffnung gegeben. Wir sind in Südafrika, fast am südlichsten Punkt, den man dort besuchen kann. Die Skyline Kapstads erstreckt sich fast über die gesamte Länge der Falls Bay. Wenn man beim Cape Point am richtigen Punkt steht und das Wetter es zulässt, kann man von dort aus vielleicht sogar einen Blick auf die Hauptstadt Südafrikas erhaschen. Hier ist es so abgelegen, es könnte genauso gut das Ende der Welt sein. Und so abgelegen wie es ist, so durchzogen von starkem Seegang und fürchterlichen Stürmen ist Cape Point auch. Eine Umsegelung des Kaps stellt sich durch das oft sehr schlechte Wetter als recht gefährlich dar. Und nicht selten sind hier in der Vergangenheit viele Schiffe von der rauen See an die Felsen geschmettert worden und gekentert. Viele Seeleute haben hier ihren Tod gefunden. Und sicherlich wäre jedes dieser Schiffe eine Erzählung wert gewesen. Doch hat sich vor allem eine Legende bis heute in den Köpfen und Berichten gehalten. Die Legende über den Dreimaster, die Flying Dutchman. Sicherlich, es ist nur eine Legende, doch nicht umsonst heißt es doch, dass jede Legende auf einem wahren Kern basiert. Die Geschichte der Flying Dutchman beginnt 1641 mit dem Kapitän des berühmt-berüchtigten Schiffs, Hendrik van der Decken. Er segelte für die Dutch East India Company und war mit seiner Crew auf der Route aus dem fernen Osten zurück in die Niederlande. Da es zur damaligen Zeit den Suezkanal noch nicht gab, blieb den Seemännern nichts anderes übrig, als den beschwerlichen Weg um Afrika herum zu segeln. Dabei war die Passage vorbei am Cape Point mit der gefährlichste Teil der gesamten Reise, da es hier fast ununterbrochen gefährlichen Seegang und Stürme gab. Es heißt, dass Van der Deckens Plan war, eine Siedlung in der Nähe des Kaps zu erreichen, um sich von den Strapazen der bisherigen Reise zu erholen. Als das Schiff begann, das Kap zu umrunden, zog ein schrecklicher Sturm auf, der das Schiff in die Gefahr brachte, zu kentern. Obwohl die Matrosen den Kapitän aufforderten, umzukehren, befahl er seiner Mannschaft, weiterzufahren. Es gibt hierzu Berichte, die aussagen, Van der Decken habe behauptet, sein Schiff um das Kap zu bringen, auch wenn es bedeute, das Schiff bis zum jüngsten Tag zu segeln. Man sagt, diese Äußerung hätte der Kapitän nicht machen sollen, denn damit besiegelte er sein Schicksal und das seiner gesamten Mannschaft. Die Flying Dutchman soll vom Sturm erfasst worden und gekentert sein, und des Kapitäns Worte sollen das Schiff und die Männer an Deck auf alle Ewigkeit verflucht haben, dazu verdammt, für immer über die Meere zu segeln, ohne jemals in einem Hafen anlegen zu können. Und in der Tat ist es so, dass bis heute die Flying Dutchman von allen Geisterschiffen am häufigsten gesichtet worden sein soll. An stürmischen Tagen und wenn der Himmel bedeckt ist, soll man die Dutchman zwischen den Wellen am Kap der Guten Hoffnung auftauchen sehen, wobei sie nicht nur dort von Menschen und Seefahrern gesehen wird. Sie soll als ein geisterhaftes, leuchtendes Schiff erscheinen. Es erscheint ganz plötzlich und verschwindet dann ebenso schnell wieder. Manche behaupten, dass die Dutchman versucht, mit anderen Reisenden Kontakt aufzunehmen. Ihr Anblick wird als Vorbote von Tod und Zerstörung gedeutet für die Schiffe, die das verfluchte Schiff gesichtet haben. Außerdem wurden auch unzählige Male erzählt, dass Briefe und Sendeschreiben an die Schiffe weitergegeben wurden, die die Dutchmen auf ihrer Route passierten. Das Öffnen dieser Briefe und Botschaften durch die Besatzung führte dazu, dass die Schiffe gekentert sind und die Besatzung ihr Leben ließ. Unter diesen Berichten über Sichtungen ist auch ein Report von der HMS Bacchante, einem Schiff der britischen Royal Navy aus dem Jahr 1881. Prinz George V., der als Fähnrich in der Schiffsbesatzung diente, soll zusammen mit einem Kameraden das Geisterschiff gegen 4 Uhr morgens in den australischen Gewässern gesichtet haben. Und während dem Prinz nichts weiter Schlimmes passierte, fand der Seemann, der zuerst von der Sichtung des Geisterschiffs berichtet hatte, seinen Tod. Er fiel vom Topmast herunter, was die bedrohliche Sichtung des Schiffs unter den Matrosen von einst noch glaubwürdiger gemacht hatte. Diese Sichtung der Flying Dutchman findet sich Berichten zufolge in den offiziellen Veröffentlichungen der Admiralität in The Cruise of HMS Bacchante. Bei einem anderen Vorfall kam ein britisches Schiff in einer stürmischen Nacht des Jahres 1835 in die Nähe eines Zusammenstoßes mit dem sogenannten Geisterschiff, als sich das Schiff unter vollen Segeln näherte, aber plötzlich verschwand. Ein anderer bekannter Vorfall ereignete sich 1939, als eine Gruppe von Menschen am Glencairn Beach in Kapstadt berichtete, dass sie das Geisterschiff unter vollen Segeln auf das Ufer zufahren sahen, bevor es sich auf einmal in Luft auflöste. Die letzte Erscheinung des Schiffs wurde während des Zweiten Weltkriegs gemeldet. Berichten zufolge sichtete ein deutsches U-Boot unter dem Kommando von Nazi-Admiral Karl Dönitz, die Dutchman, während seiner Fahrt durch den Osten von Suez. Mittlerweile scheint es ruhig geworden zu sein um dieses mysteriöse Segelschiff. Doch tut dies der Anziehungskraft ihrer Legende in keiner Weise einen Abbruch. Ob maritimer Aberglaube oder wahre Begebenheit, die Flying Dutchman spukt weiterhin am Kap und in den Meeren. Wenn man heute an der Küste Südafrikas an den Klippen oder am Strand steht und in die wirbelnden Wolken und krachenden Wellen hinausschaut, kann man ganz vielleicht einen Blick auf ein seltsam geisterhaftes Schiff erhaschen, das verzweifelt nach einem Hafen sucht, den es niemals finden wird.
Ja, vielen lieben Dank für die Geschichte.
Ja,
fand
bitte.
Ich sehr spannend und interessant auf jeden Fall.
Ja, also dazu möchte ich sagen, dass mir gar nicht so, also ich glaube, so gut wie jeder kennt die Flying Dutchman aus den Filmen Pirates of the Caribbean.
Natürlich.
Also ich denke mal, dass so 90% der Menschen diese Filme gesehen haben. Und mir war tatsächlich gar nicht wirklich bewusst, dass die Flying Dutchman auf einer wahren, also wahren in Anführungszeichen, aber auf einer echten Schiffslegende, maritimen Legende beruht.
Und nee, das war mir auch nicht bewusst.
Deswegen war ich sehr überrascht, als ich dann darüber gestolpert bin bei meinen Recherchen und habe direkt gedacht, so ja, das musste nehmen, Flying Dutchman, yay. Und ja, als es gibt ja der fliegende Holländer, ne, und als ich dann teilweise übersetzen lassen habe, die Texte von Diepel und so, da kam es mir dann auch so, ja, den fliegenden Holländer, das hast du schon mal gehört irgendwie in irgendwelchen Zusammenhängen. Mhm. Aber ja, es war mir einfach nicht bewusst, dass sie, also diese Verbindung in meinem Kopf habe ich nicht gemacht. Fliegender Holländer, Flying Dutchman, Schiffslegende, so in der ganzen Welt. Ne? Also das war für mich eine kleine Offenbarung da. Nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt gar nicht, ich wollte das, ob ich das in die Geschichte gebracht habe oder nicht, das Kap der guten Hoffnung, das wurde zuerst Kap der Stürme genannt.
Hast du nicht in der Geschichte gehabt.
Gut, ich hatte nämlich, glaube ich, zuerst in die Geschichte geschrieben und dann habe ich aber gedacht, nee, lieber für später aufbewahren.
Ja.
Also das wurde tatsächlich, bevor es Kap der guten Hoffnung hieß, Kap der guten Stürme genannt. Der guten Stürme, genau. Kap der Stürme, ohne gut.
Ja, wer kennt also, sie nicht, die guten Stürme?
Die guten Stürme. Cape of Storms. Mhm. Und tatsächlich ja, hat eigentlich der portugiesische Entdecker Vasco da Gama diesem Kap diesen Namen erst gegeben. Weil er war der erste Entdecker, der tatsächlich auf direkter Route Europa-Indien gefahren ist und damit das Kap umsegelt hat. Und ja, es heißt, er soll als erster diesen Namen geprägt haben.
Ja, ne? Wie das halt so ist.
Wie das halt so ist. Man kann es natürlich nicht belegen. Es gibt ein paar Berichte, ne? Hörensagen etc. Aber
irgendjemand muss ja halt der Erste sein.
Eben, irgendwer muss der Erste sein. Und es ist eigentlich eine nette Anekdote. Und ich habe nur leider nicht rausgefunden, beziehungsweise nicht gut was dazu finden können, warum es denn dann umbenannt wurde.
Ja.
Von Kap der Stürme in Kap der guten Hoffnung.
Vielleicht, weil Kap der Stürme zu negativ klingt.
Vielleicht hatten die gute Hoffnung, heile rumzukommen,
ja.
So, weißt du. das ist, ja, das ist, denke ich, gut möglich. Die Geisterschiffe, es gibt ja viel Geisterschiffe und viele Geschichten über solche in der Seefahrt. Und es ist nicht so, also es ist nicht so, dass nur die Flying Dutchman für Tod und Verderben steht. Also eigentlich steht jedes Geisterschiff als schlechtes Omen,
ja,
für sich. Ne?
Irgendwie verständlich.
Siehst du ein Geisterschiff, dann bist du des Todes so ungefähr. Ne? Das ist genauso wie, hast du eine Frau auf Deck, dann gibt es ganz viel Pech und Unglück und Stürme und so. Ne? Soll ja auch, also früher war das halt ein Zeichen für Unglück, wenn eine Frau mit an Deck war. Deswegen gab es nur Seemänner. Was es noch gibt, also es gibt kleine Änderungen in der Geschichte, also nicht Änderungen, sondern es gibt noch andere Auslegungen, dass der Kapitän Van der Decken zum Beispiel in einen Streit mit Meuterern kam an Deck, die meuterten deswegen, weil sie sich halt so darum gewehrt hatten, durch die Stürme am Kap zu fahren. Und er hat sich dann mit dem Anführer dieser Meuterergruppe gestritten. Dabei ist der Anführer der Meuterer getötet worden durch den Kapitän. Und dann wurde der Leichnam über Bord geschmissen. Die restliche Crew, die hat dann gesagt, ja, also fahren wir jetzt durch den Sturm oder nicht?
Ja, und was ist jetzt?
Was ist jetzt? Und er hat auch hier in der Geschichte dann gesagt, natürlich fahren wir durch den Sturm, erfahre das Schiff bis zum jüngsten Gericht. Also der war da sehr, beherzt und
hands-on. Naja.
Genau, hands-on.
Wie man heutzutage sagt.
Positivity, work, positivity und so. Also er war da richtig, richtig gut dabei, aber es hat ihn natürlich auch in dieser Geschichte das Leben gekostet. Also dieser Streit und dass sie eben, dass der Meuterer umgekommen ist, das soll dann eben dadurch gewirkt haben, dass der Fluch eben drauf ging. Und dann gibt es noch eine mögliche Erzählung, wo der Kapitän, da wurde aber der Name nicht genannt, also es soll zwei Kapitäne in der Geschichte der Flying Dutchman gegeben haben, aber beim zweiten gibt es keinen Namen. Der soll satanische Rituale an Deck durchgeführt haben und mit diesen satanischen Ritualen soll er die Stürme hervorgerufen haben, und weil er so stolz darauf war, dass das geklappt hat, hat er befohlen, das Schiff direkt ins Auge des Sturms zu segeln, wodurch es dann natürlich gekentert ist.
Meine Güte.
Und ja, und durch diese, ja, die satanischen Rituale haben halt zu dem Fluch geführt, dass sie eben auf ewig über See segeln müssen.
Tja.
Und ja, also ich muss sagen, mir gefällt tatsächlich die erste Variante, die ich eben auch in die Geschichte gepackt habe, am besten. Also so ein Kapitän, der einfach ja, so ein bisschen achtlos eigentlich ist, weil er schnell eigentlich an sicheres Land kommen will, aber deswegen irgendwie nicht so richtig sieht, dass der Sturm ja doch jetzt eine Gefahr darstellt. Das, denke ich, ist recht glaubwürdig eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch einer, der dann wirklich von sich überzeugt ist und seinem Können, der dann sagt, ich segel hier bis zum jüngsten Gericht, wenn es sein muss, bis ich sterbe. Ne?
Ja,
und
kam dann schneller als gedacht.
Also, muss ich sagen. Und nur so zur als Zeitinformation, weil ich ja gesagt habe, der Suezkanal, der war noch nicht damals da. Da habe ich ein bisschen zu rausgesucht, weil mich das halt interessiert hat, wie lange fährt man denn, wenn du um Afrika rumfahren musst mit dem Schiff, und wie schnell bist du durch den Suezkanal? Und es ist also so, der Suezkanal, der wurde vor 152 Jahren gebaut.
Okay.
Und der verkürzt den Seeweg nach Indien um 7000 Kilometer.
Wow.
Und das sind in Schiffszeiten, also wenn du ein Schiff hast, das mit 16 Knoten fährt, was circa 30 km/h ist, und du davon ausgehst, dass das also permanent die gleiche Geschwindigkeit ist, dann sind es 3 Wochen Zeit, die du da verkürzt. Und das gerechnet auf ein modernes Schiff. Nun hatten die ja früher nur die Segelschiffe. Also ich denke, da konntest du je nach Seelage auch nochmal locker 2 Wochen draufrechnen.
Ja, klar. Na? Wahnsinn.
Und dann waren die natürlich auch nicht so schnell, weil die ja an den Wind gebunden waren. Na? Also 2-3 Wochen nochmal draufrechnen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man dann über die alten Segelschiffe spricht. Also dieser Suezkanal, der Bau, der hat schon, glaube ich, der Schifffahrt extrem viel gebracht.
Definitiv.
Muss man dann tatsächlich sagen. Und was ich noch sagen will zu Geisterschiffen, natürlich ist das, ich mag auch gerne daran glauben, dass es Geisterschiffe gibt, aber es gibt natürlich auch die Wissenschaftler, die sagen, oh, das hat alles eine wissenschaftliche Erklärung, und sicherlich ist das auch oft der Fall, denn nicht nur in der Wüste, sondern auch auf Wasser können Fata Morganas entstehen.
Okay.
Und also Fata Morganas sind ja diese Illusionen, die, und das darf man jetzt nicht zu genau nehmen, weil also so eine Fata Morgana erscheint nicht direkt 1 Meter vor deinem Auge, sondern das sind Sachen, die du in ganz weiter Ferne siehst. Mhm. Und weil du sie in ganz weiter Ferne siehst, ist das also ein Zusammenspiel von der Feuchtigkeit in der Luft und den atmosphärischen Bedingungen.
Mhm.
In diese Kombination dann noch gepaart mit Licht und Spiegelungen, die führt dann halt oft zu diesen, ja, zu diesem Fata Morganas, also zu der Illusion, dass du in der Ferne irgendwas siehst. Und es kann also wirklich dazu führen, dass du auf See denkst, da hinten ist ein Schiff, ein Tanker oder so, und der schwebt übers Wasser, weil das mit der Reflexion und alles wirklich so aussieht, als wäre der 10 Meter überm Wasser und würde da vor sich hinschwimmen.
Ja gut, das klingt auch logisch, ja.
Dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht auch ein komplettes Schiff quasi siehst aufgrund der Spiegelung, und hast du nicht gesehen. Das menschliche Auge ist halt sehr leicht zu täuschen. Und trotzdem Trotzdem glaube ich natürlich schon gerne an die Geschichte der Dutchman.
Auf jeden Fall.
Denn die Dutchman ist ein cooles Schiff. Und ich mag auch diese, ja, ich mag halt natürlich auch diesen Glauben an diese Mysterien und dass da halt so ein Schiff aus dem Nebel auftaucht und so ganz still vor sich hin schwimmt und dann einfach wieder verschwindet im Nebel, ja, ist
schon,
oder so. Oder,
hat schon was.
Oder während so Stürmen mit den Wellen und dann siehst du vielleicht, eine Welle ist niedriger, dann siehst du dieses Schiff, in der nächsten ist es schon wieder weg.
Ja,
ja, also ich muss sagen, ja, sicherlich gibt es auch ab und zu eine Fata Morgana, aber die Flying Dutchman gibt es sicherlich auch.
Aber hauptsächlich sind es richtige Geisterschiffe.
Hauptsächlich sind das richtige Geisterschiffe.
Ja, cool.
Ja, so viel zu meiner Flying Dutchman.
Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu meiner Geschichte.
Ja.
Ein Besuch des winzigen Dorfes Mathias Fontaine, einer grünen Oase in der weiten Leere am Rande der großen Karoo, bedeutet einen Schritt zurück in die Zeit des Anglo-Burenkrieges und der Herrschaft von Königin Victoria. Das Dorf wurde 1884 von einem gewissen Schotten namens James Douglas Logan gegründet, einem der Pioniere des Eisenbahnverkehrs in Südafrika, und es hat wirklich eine Menge zu bieten, wenn es um Geschichte und Charakter geht. Es liegt nur etwa 250 Kilometer von Kapstadt entfernt an der Nationalstraße N1 nach Johannesburg und hat ca. 422 Einwohner. Ursprünglich war Mathias Fontaine ein kleines Eisenbahndepot, bis Logan, der in einer schwachen Brust litt, wegen der unberührten Luft und des trockenen Karoo-Klimas dorthin zog. Er eröffnete eine Erfrischungsstation für die vorbeifahrenden Züge, die so erfolgreich war, dass das Geschäft bald das Herz eines wachsenden Dorfes bildete. Während der Jahre des Anglo-Burenkrieges in den frühen 1900er Jahren war die Stadt ein wichtiger militärischer Kommandoposten für die britische Armee. Über 10.000 Infanteristen und 20.000 Pferde kampierten im umliegenden Buschland. Das heutige Lord Milner Hotel mit seinem zentralen Turm als Aussichtspunkt diente als Hauptquartier sowie als Feldlazarett, während das Gelände vor dem Bahnhof als Paradeplatz diente. Wenn man heute die Hauptstraße entlang fährt, fühlt es sich noch immer so an, als wäre man im 19. Jahrhundert stecken geblieben, und es fällt einem nicht schwer daran zu glauben, dass Mathias Fontaine angeblich eins der heimgesuchtesten Dörfer in Südafrika ist. Mit einer solchen Kriegsgeschichte ist es kein Wunder, dass die Stadt ihren Anteil an nichtmenschlichen Bewohnern hat. Das Lord Milner Hotel, was mittlerweile der Mittelpunkt des Dorfes ist und wo das meiste Leben stattfindet, ist angeblich eines der am meisten heimgesuchten Hotels in Südafrika. Es gibt ein paar geisterhafte Gäste, wie britische Offiziere, die manchmal gesehen werden, wie sie sich über die Balustraden lehnen. Dann gibt es da noch Lucy. Es gibt Gerüchte, dass Leute sie in einem Negligé auf den Gängen und im Treppenhaus herumschweben gesehen haben. Die Angestellten des Hotels spekulieren, dass sie vielleicht jemand ist, der im Gebäude gestorben ist. Wer auch immer sie ist freundlich und zu ätherisch, um beängstigend zu sein. Es scheint, dass Lucy nie aus ihrem Zimmer im ersten Stock ausgecheckt hat. Es wird vermutet, dass Lucy eine der Stimmen gehören könnte, die von Zeit zu Zeit mitten in der Nacht aus einem der Zimmer ertönen. Ein lauter Streit bricht aus und durchdringt die Ruhe der Karoo, noch lauter als ein vorbeirasselnder Güterzug. Und nicht nur das, es klingt auch so, als würden drinnen hunderte von Gläsern und Tellern zerschmettert werden. Doch wenn jemand nachschaut, ist alles ruhig und es ist nichts kaputt gegangen. Ein weiterer Geist ist Kate. Kate, so erzählt man sich, war eine junge Krankenschwester, die in einem Zimmer in einer der oberen Etagen des Hotels gerne mit genesenen Patienten Karten spielte. Ob dies in den Tagen des britischen Offizierskrankenhauses war oder später, als das Hotel als Kurort beliebt war, ist nicht klar. Aber Kartenspielen tat Kate, als Teil der Therapie für die Menschen, um die sie sich kümmerte. Dann starb Kate mit nur 19 Jahren auf mysteriöse Weise. Seitdem geschehen seltsame Dinge im Turmzimmer und darunter. Ein junger Hotelgast sah eines Abends gegen 19.45 Uhr eine Frau in einem der unteren Gänge herumschweben. Wenige Minuten danach ging der Gast mit seiner Frau die schmale Treppe zum Kartenzimmer hinauf. Er hatte das Gefühl, dass dort Leute drin seien. Und als sie den Raum betraten, war der Raum leer. Allerdings fing die verschlossene Tür, die zum Dach führte, an zu klappern und tat dies etwa eine Minute lang. Ein anderes Erlebnis hatte eine der Haushälterinnen, eine Frau, die nicht zu Hysterie oder übermäßiger Fantasie neigt. Gegen 12.30 Uhr ging sie in den Kartenraum und etwas strich an ihr vorbei. Sie drehte sich um und sah eine Frau in einem langen weißen Kleid oder einer Krankenschwesternuniform. Fast sofort verblasste die Erscheinung. Die Haushälterin lief zu den anderen Mitarbeitern und erzählte hastig die Geschichte, während ihr die Haare zu Berge standen. War das etwa Kate auf der Suche nach ihrem Patienten oder vielleicht nach einem Kartenspiel? Eine weitere Legende besagt, dass eine Frau in einem langen weißen Kleid im Garten gesehen wurde, wie sie umherspazierte. Die Familie Logan soll so oft Besucher bewirtet haben, dass sie stets tolerant gegenüber den meisten nächtlichen, unsichtbaren Bewohnern war und sie gut kennenlernte. Diese unsichtbaren Bewohner machten sich durch Geräusche in der Nacht bemerkbar, vom Klopfen und Klappern von Türknäufen in entfernten Zimmern bis hin zu leisem Lachen und dem Klirren von geselligen Gläsern. Die Dame in Weiß, obwohl sie ihre nächtlichen Spaziergänge bevorzugte, war dafür bekannt, dass sie nicht in der Lage war, Türen zu öffnen, und so rüttelte sie an den Klinken, bis ein zuvorkommendes Mitglied der Familie sie für sie öffnete. Doch leider war sie etwas empfindlich. Die Geschichte besagt, dass eines Tages, als die Tür öffnete, jemand böse mit ihr sprach und sie wurde nie wieder gehört. Bis zum Tag nach der Hochzeit von Jennifer Boyst, J.D. Logans Enkelin. Während sie ihre Geschenke einpackte, hörte sie eine Bewegung an der Tür, nahm aber an, es sei ein Windhauch gewesen. Sie fuhr fort, ihre Geschenke zu verpacken, bis die Tür anfing, beharrlich zu klappern. Sie ging zur Tür und öffnete sie. Kalte Luft drang in den Raum und bewegte sich an ihr vorbei in Richtung des offenen Fensters, welches heftig zu zittern begann, als die unsichtbare Kraft durch das Fenster in die Außenwelt drang. Eine weitere Geschichte handelt von einem der Sicherheitsmänner des Hotels, der sich nach einer Begegnung weigert, weitere Nachtschichten zu machen. Der Wachmann behauptet, dass eines Nachts eine Frau mit ihrem Kind die Treppe herunterkam, um sich darüber zu beschweren, dass sie wegen lauter Geräusche aus dem Zimmer neben ihrem nicht schlafen konnte. Der Wachmann war etwas erstaunt, weil Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht im Hotel übernachten durften, nahm aber an, dass die Frau eine Sondergenehmigung erhalten hatte. Er nahm es gelassen hin und ging nach oben, um den Lärm zu untersuchen. Als er jedoch im Zimmer ankam, konnte der Wachmann keine Geräusche hören. Er wollte gerade gehen, als er bemerkte, dass das Zimmer der Frau völlig unberührt war, so als ob sich dort niemand aufgehalten hätte. Er ging die Treppe hinunter, um der Frau Bericht zu erstatten, konnte aber weder sie noch ihr Kind finden. Der Wachmann wartete bis zum Morgen, als seine Schicht endete, und sagte seinem Chef angeblich, dass er nie wieder eine Nachtschicht arbeiten wolle. Dies sind nur einige der bekannteren Geschichten in Mathieu's Fontaine. Die paranormalen Begegnungen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Hotel. Eine Mitarbeiterin behauptet, dass sie jedes Mal, wenn sie einen bestimmten Bereich des unterirdischen Teils des Museums besucht, welches sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, ein unheimliches Gefühl bekommt, als ob sie nicht allein wäre. Dieser Bereich beherbergt eine Sammlung von ziemlich gruselig aussehenden Puppen und Clownsfiguren, was bekanntermaßen schon ausreicht, um so einige in Angst und Schrecken zu versetzen. Im Pub The Laird's Arms soll ein Geist namens Olive ihr Unwesen treiben und ihre Streiche mit den Gästen spielen. Wenn man zum Beispiel zur Toilette geht, kann es passieren, dass das Licht immer wieder ausgeschaltet wird, nachdem man es eingeschaltet hat. Außerdem wurden dort schon des Öfteren merkwürdige Schatten auf der Treppe im Pub gesehen. Ein anderer Geist soll ein verwundeter britischer Soldat mit Arm in einer Schlinge und einem blutigen Verband um den Kopf sein, der in der Abzweigung zum Memorial Cemetery steht. Reisende, die denken, er sei verletzt, halten an, um zu helfen. Doch dann verschwindet er plötzlich. Ein Besuch in Mathieu's Fontaine lohnt sich definitiv, nicht nur wegen potenzieller Geisterbegegnungen. Eine Übernachtung im Lord Milner Hotel bietet sich hier für Geisterfans natürlich an. Allerdings gibt es auch andere sehr schöne Möglichkeiten.
Vielen Dank für deine Geschichte.
Sehr gerne.
Die war auch
sorry. Ich bin gegen das Mikrofon gekommen.
Die war auch mega interessant.
Ja, fand ich auch. Also es war jetzt natürlich hauptsächlich doch dieses Hotel selber.
Ja.
Aber ja, es gibt halt im Dorf wohl auch einiges.
Also das finde ich total cool, so ein heimgesuchtes Dorf. So.
Ja.
Ich stelle mir das schön vor, also irgendwie cool vor, wenn ich da so durchlaufe und an der einen Ecke treffe ich halt immer diesen einen bestimmten Geist und an der anderen ist dann vielleicht der andere immer da.
Ja, und vor allem sind da halt auch alles nur ja, eher gute Präsenzen,
ja.
Ne?
Ja, deswegen, ich stelle mir das irgendwie sehr friedlich dort vor,
ja.
Muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Also noch vielleicht kurz zur Erklärung, ich habe jetzt öfter von dieser Karoo gesprochen.
Mhm, genau.
Das ist eine Halbwüstenlandschaft in den Hochebenen des Landes Südafrika, nördlich der großen Randstufe und im südlichen Namibia.
Aha.
Und das ist dann halt in kleine Karoo, große Karoo und noch so ein paar andere Bereiche, sage ich mal, aufgeteilt.
Okay,
also es ist einfach nur diese Halbwüstenlandschaft.
Ja, also das halt ist so, der Name der,
ja,
des Gebiets.
Genau, richtig. Ja. Der halt so genannt wird. Und im September 75 wurde sogar das gesamte Dorf zum Nationaldenkmal erklärt.
Aha, wegen den Geistern.
Nö, wahrscheinlich einfach, weil es ja doch auch von den Gebäuden sehr hübsch aussieht und sowas. Ne?
Schön.
Ja, also sind schon sehr schöne Gebäude auf jeden Fall. Und wenn man dort ist, also man kann da zum Beispiel auch so eine Touristenfahrt mit so einem roten Doppeldeckerbus machen. Man sollte sich davon aber nicht zu viel erhoffen, denn das ist die kürzeste Bus-Touri-Fahrt in Südafrika. Und die geht ja so 10 Minuten.
Nein.
Das ist halt ein kleines Dorf.
Wie süß. Ja,
aber danach geht's dann noch mit dem Busfahrer in den Pub.
Bitte zahlen Sie 10 Pence für unsere Touri-Fahrt.
So in etwa.
Mega.
Ja, also das Dorf ist halt wirklich nicht sehr groß.
Ah, Hauptsache es hat ein Hotel.
Ja, ja. Also es hat ja auch mehrere Beherbergungsmöglichkeiten. Neben diesen...
Für 30 Einwohner.
Ja. Und also... Es war ja, also ich habe ja gesagt, ungefähr 422 Einwohner. Mhm. Das ist der Stand von 2011. Ich habe jetzt nichts Aktuelleres gefunden. Da sind vielleicht ein paar hinzugekommen, aber ich glaube auch nicht allzu viele.
Mhm.
Weil das ist wirklich
überschaubar. Also sagen wir, wenn es 500 geworden sind, ist es vielleicht auch immer noch sehr wenig.
Ja.
Sehr überschaubar für ein Dorf.
Ja.
Also das muss man schon sagen.
Ja. Und ich habe auch mal auf booking.com geguckt, was denn das Hotel kostet.
Ja.
Und inklusive Frühstück kostet ein Doppelzimmer mit Gartenblick 99 Euro aktuell.
Das ist aber sehr vernünftig.
Ja, also das Frühstück ist irgendwie sehr teuer, weil als ich angeklickt habe, halt ohne Frühstück, war es nur 61 Euro.
Wow.
Also das Frühstück ist halt anscheinend sehr teuer dort.
Dann ist es vielleicht sehr, sehr gut.
Vielleicht. Aber selbst 99 Euro, das kann man mal für 2 Nächte oder so machen.
Aber wer fliegt für 2 Nächte nach Südafrika?
Nein, aber in das Dorf. Das kannst du ja machen, wenn
ja, klar,
in Kapstadt bist oder so. Dann machst du so einen Abstecher oder
ja,
sowas.
Ja, du hast recht.
Ne?
Ja.
Nur für 2 Nächte fliegt man natürlich nicht dorthin. Außer man hat sehr viel Geld vielleicht.
Aber und viel Zeit.
Und viel Zeit. Nein, aber wenn man so einen Abstecher, sag ich mal, dahin macht... Weil ich glaube, nur deswegen würde ich jetzt auch nicht nach Südafrika fliegen.
Nee, aber ich denke, Südafrika generell ist einen Besuch wert.
Ja, das auf jeden Fall. Also das,
ich denke, die Hitze dort ist auch anders anzusehen als hier in Deutschland.
Ich denke auch.
Also ich habe ja mal in Griechenland 5 Wochen verbracht und da konnte man sich dann auch irgendwann wirklich gut an diese Hitze gewöhnen, weil es einfach immer eine trockene, konstante Hitze war. Und hier ist es ein Auf und Ab in Deutschland.
Ja, vor allem dieses Schwüle ist halt einfach furchtbar.
Es ist so nass dabei. Du bist direkt klebrig und weggeschwitzt. Und
ich sehe, letztens hatten wir irgendwann um die 90% Luftfeuchtigkeit.
Ja, also...
Nein, danke.
Nein, danke. Also, ich muss sagen, deine Geschichte war schön und ich würde eigentlich... Also ich hatte wirklich das Bedürfnis so, ach, ich möchte da auch gern mal hin. Einfach, weil es da so viele nette Geister gibt irgendwie.
Ja, und es ist halt wirklich also ein sehr hübsches Dörfchen. Das muss man schon sagen. Also lohnt sich. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon ein paar. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Auf jeden Fall habe ich welche für euch.
Schön, sehr schön.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Geisterfakt der Folge.
So, wir haben diese Folge wieder einen kleinen Geisterfakt für euch und den hat Diandra vorbereitet.
Genau, und wir haben jetzt mal geguckt, da wir uns ja in Afrika befinden, was es denn da so vielleicht gibt, was passen könnte. Und dann haben wir mal geschaut, bei Todesritualen, Beerdigungen, was da so üblich ist. Und in Afrika ist halt vor allem der Glaube an Reinkarnation wohl sehr weit verbreitet. Und die Einwohner in Afrika sind davon überzeugt, dass der oder die Verstorbene als Tier oder als ein anderer Verwandter durch eine weibliche Person, die gerade schwanger ist, zurückkehrt.
Aha.
Ja, und deswegen achten die Angehörigen, wenn Verwandte sterben, halt auch sehr darauf, dass die Leiche beim Ankleiden unbeschadet bleibt und dass zum Beispiel eine schiefliegende Hand gerade hingelegt wird, weil das sonst zu Geburtsfehlern bei der Reinkarnation führen könnte. Und ein weiterer Aberglaube ist, dass ein nicht richtig angezogener Mann bei der Beerdigung als Verrückter wiedergeboren werden kann.
Oh Gott.
Ja.
Oh wei.
Und das möchte man natürlich tunlichst vermeiden.
Ja.
Deswegen, ja, halt sehr dann drauf geachtet wird, dass die Leichen richtig gekleidet sind, nicht krumm liegen und nicht beschädigt wow. werden.
Ein interessanter Gedanke, finde ich. Ja. Also, dass wenn die Leiche nicht vernünftig liegt oder eben nicht richtig angezogen sind, dass das Auswirkungen darauf hat, wie die im nächsten Leben wiedergeboren ja. werden. Oder so. Das, ich finde den Gedanken interessant.
Auf jeden Fall.
Ja, dankeschön.
Ja, gerne.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und meine Empfehlung heute für euch ist eine Contest-Serie.
Mhm.
Und zwar im deutschen Fernsehen auf Sat.1, Das große Backen.
Ah, schön, ja.
Ich selber bin nicht ganz so backbegabt und auch backaffin. Diandra ist ein bisschen mehr into the game. Aber ab und an backe ich auch mal gern. Aber ich sehe unglaublich gerne Leute, die backen. Und ich sehe gerne das, was sie kreieren. Und das große Backen gucke ich in jeder Form eigentlich gerne. Also mit den Hobbybäckern, mit den Promis und auch vor allem mit den Profis.
Oh ja.
Weil die natürlich richtige Schaustücke dahin zaubern, ja. Also was die da erschaffen mit ihren Händen und ein paar Zutaten, das ist der Burner. Und,
auf jeden Fall. Wobei ich mir dann auch immer denke, vor allem bei diesen Schaustücken, dass das eigentlich einfach für so eine Verschwendung von Material ist. So, ne? Ich meine, dann klotzt du da irgend so ein Schaustück aus 15 Kilo Schokolade hin.
Ja, ernsthaft.
Und das wird danach ja nicht gegessen oder so, das Schaustück.
Nein, es bleibt ja stehen.
Ja, also, oder wird halt weggeschmissen. Also Zucker bleibt ja wahrscheinlich länger stehen als jetzt Schokolade.
Wahrscheinlich.
Ne?
Aber es sieht so
unheimlich toll aus.
Einfach. Ja, es ist echt krass, was die wirklich machen. Und also wie gesagt, ich gucke das in jeder Form gerne und ich gucke das halt meistens nicht direkt, weil wir kein Free-TV so angeschlossen haben. Aber solche Sachen gucke ich dann halt auf Sat.1 im Internet nach.
Oder man kann das auch ziemlich gut auf Join gucken. Also da braucht man jetzt...
Ah ja, Join gibt es auch.
Da gucke ich das... das kann man sich auf der PlayStation zum Beispiel einrichten. Da braucht man auch keinen Premium-Account für oder sowas. Für manche Sachen natürlich schon, wenn das jetzt so Join-eigene Produktionen sind. Ne? Aber wenn man so normale Sachen nachgucken möchte, wie große Backen, Topmodels, was weiß ich nicht, was noch alles, dann kann man das da halt auch ganz gut
cool
machen. Man hat dann zwar auch Werbung zwischendurch.
Ja, das hast du ja so auch.
Eben, aber ist halt überschaubar.
Also manchmal habe ich Werbung und manchmal nicht. Das ist ganz komisch. Ich glaube, ich gucke manchmal die Serie, also eine Folge nicht direkt zu Ende, sondern fange dann so 3-4 Mal irgendwo in der Serie an, ich glaube. Und dann irgendwann fangen die an mit Werbung. Ich glaube, dann denken die sich, ach, naja, ich kann das jetzt hier nicht so laut sagen. Das F-Wort. Und schicken dann Werbung rein oder so. Aber das große Backen ist meine Empfehlung für euch.
Ja, sehr gute Empfehlung.
Ich kriege dann immer Bock, auch sowas zu machen.
Ja.
Und sowas zu essen vor allen Dingen. Ich will das dann immer essen.
Also da wäre ich gerne in der Jury.
Ja, ernsthaft. Ich würde für Bettina Schlieper geburchert.
Ja.
Würde ich gerne einspringen.
Ja.
Ich bin nicht so ihr größter Fan, muss ich sagen. Ich mag mehr den Hymn.
Ja, der ist super.
Ja.
Ja, ja, danke für die Empfehlung. Ich möchte euch heute einen Film empfehlen.
Yay.
Und zwar auf Disney Plus.
Ich weiß wer ja.
Und zwar den quasi ganz neuen Disney Animationsfilm, der jetzt im Juni erst auf der Plattform, sag ich mal, auch für alle freigeschalten worden ist. Der war vorher nur mit so einem VIP-Zugang zugänglich. Und zwar Raya und der letzte Drache.
Aha.
Also ich habe den mit meinem Mann geguckt, den Film. Und das war, der hat uns beide so umgehauen, der Film. Wir waren richtig begeistert. Zwischendurch hatten wir auch Tränchen in den Augen, so zum Ende hin. Und
Aber weil es schön ist.
Ja, weil es schön ist. Ja, es ist halt einfach mal so ein ganz anderes Setting. Also spielt eher im asiatischen Raum. Mhm. Also es ist eine fiktive Welt, aber es ist halt definitiv asiatisch angehaucht.
Ja.
Es sind auch diese eher asiatischen Drachen. Die haben ja so eine besondere
diese Art.
Langen, genau, diese,
eher, diese Schlangendrachen.
Genau, richtig.
Um die es
halt geht. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über den Film erzählen, aber es geht halt um Raya, das ist die Hauptfigur. Das ist ein Mädchen, die halt quasi
die Welt retten muss.
Ja, die Welt im Prinzip retten muss. Und dafür begibt sie sich halt auf die Suche nach dem letzten Drachen und findet ihn dann auch.
Spoiler!
Ja, und ja, dieser Drache muss ihr dann halt quasi helfen, die Welt zu retten.
Damit das ist eine schöne Geschichte.
Ja, ich habe es auch super toll zusammengefasst. Also lasst euch bitte nicht von meinen furchtbaren Zusammenfassungsskills abschrecken. Guckt euch diesen Film unbedingt an. Er ist wunderschön. Also es wird jetzt auch nicht für alle, die die Disney-Filme nicht mögen, wo viel gesungen wird. Keine Angst, es gibt nur ein ganz mini kurzes Lied.
Echt?
Ja, sie singt dann ja, wenn sie den Drachen beschwören.
Ach ja.
Möchte. Aber das ist wirklich
aber
so
eine. Das ist so 2 Sekunden.
Ja, also das ist auch wirklich nicht so ein richtiges, nicht so Disney-mäßig Gesang, sondern einfach so ein
Mantra-Gesang.
Ja. Ne? Also es gibt keine Musical-Einlagen oder sowas. Ne? Also auch für alle geeignet, die Disney-Filme ohne Songs bevorzugen.
Ja. Also ich schließe mich Dianras Aussage an. Der Film ist wirklich toll. Ich mag ihn auch. Und es ist durchweg sympathische Charaktere.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich.
Vor allem der Drache.
Ja, die ist so cool.
Die ist super.
Also der Drache ist ein Mädchen, das ist halt auch voll toll. So, okay, genug gespoilert.
Genau.
Guckt euch den Film einfach an.
Unbedingt. Ja, dann stelle ich dir mal meine Frage.
Mhm.
Ist thematisch auch ganz gut passend zum Wetter heute.
Oh Gott.
Würdest du lieber nie wieder schwitzen oder nie wieder frieren?
Nie wieder schwitzen. Ganz klar.
Ich auch.
Oh mein Gott, was für eine Frage.
Ich auch.
Nie wieder schwitzen. Wenn ich friere, kann ich mir immer noch decken und
Tee machen.
Und Tee
und Decke.
Eine warme Suppe essen. Aber wenn ich schwitze, irgendwann bin ich nackt und dann meine Haut kann ich mir nicht abziehen.
Nee, und diese hässlichen Schwitzflecken immer. Und
ja, furchtbar.
Nee.
Und nie wieder schwitzen.
Klebrige Haut. Boah.
Team nie wieder schwitzen.
Ja.
Ich beantrage eine Petition.
Wusste ich, dass du das sagst. Also nicht mit der Petition, sondern dass du Team Schwitzen, also nicht, nie wieder schwitzen bist.
Team Schwitzen.
ja, aber ich auch, definitiv.
Ach, oh, ja.
Das wäre so schön.
Das wäre traumhaft.
Ja. Okay, und deine Frage?
Meine Frage ist, wenn du in Not wärst und der Charakter der letzten Serie, die du geguckt hast, müsste dich retten, von wem würdest du gerettet werden?
Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Das ist eigentlich schon wieder so peinlich. Kim Kardashian.
Nein! Ja, Kim Kardashian?
Ich habe vorhin zuletzt Keeping Up with the Kardashians geguckt.
Nein! Oh mein Gott. Kim Kardashian.
Wahlweise eine andere Kardashian-Schwester.
Yay! Woo. Ob das jetzt so viel besser ist?
Ja.
Oh mein Gott.
Mhm.
Also ich...
ich brauchte was, wo ich mich jetzt nicht so konzentrieren musste.
Ja, gut, das kann ich verstehen. Wobei das auch dann, ich meine...
Also es ist, ich weiß, es ist ganz okay.
Ich kann mich dafür einfach nicht begeistern.
Ich weiß. Ja, und bei dir?
Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Ich wäre von The Walking Dead einen Charakter, wobei da ja nun viele Hauptcharaktere
sind. Das stimmt.
Zurzeit, ich bin ja, ich bin jetzt in der 2. Hälfte der 10. Staffel. Da würde ich, glaube ich, einfach mal Negan nehmen.
Okay.
Also Negan oder Maggie tatsächlich. Da würde ich mich jetzt
ist auf jeden Fall wahrscheinlich erfolgsversprechender als Kim Kardashian.
Ich glaube schon. Also die wissen zumindest, was sie tun müssen, um aus Not zu sein. Nein, stopp, ich revidiere meine Aussage. Daryl soll mich retten.
Zu spät.
Nee, nicht zu spät. Daryl. Ja, so, Daryl. Ganz klar. Mein Gott, wie konnte ich den vergessen?
Echt.
Shame.
Echt.
Dingeling. Ja, also nein, Daryl.
Ja.
Ja.
Ja,
den super. Nehme ich.
Okay, eingeloggt.
Der dürfte mich rein. Und der würde es auch besser machen als die Kardashian.
Sehr viel besser. Also du wirst dann wahrscheinlich lebendig gerettet und ich dich.
Wahrscheinlich. Und dann würde ich mit ihm auf seinem Motorrad in den Sonnenuntergang fahren. Oder in die nächste Zombie-Apokalypse.
Ja.
Ja.
Schön, dass wir das geklärt haben.
Ja. Super. Sehr gut.
Ja. Ja, wir stellen euch wie immer die Sachen auf Instagram und Facebook online.
Ja.
Freuen uns auf eure Kommentare, Antworten, Gedanken.
Von unseren Ghosties.
Genau.
Oh Mann, war echt.
Ja, und dann bedanken wir uns schon mal an dieser Stelle für...
Oh mein Gott, wir müssen
die letzten ganzen Folgen.
Wir bedanken uns für das ganze letzte Jahr.
Ja, es ist ja noch kein ganzes Jahr, aber
fast.
Fast. Für die letzten 11 Monate.
11,5.
Ja. Und ja, wir hoffen wirklich, wenn wir wieder da sind, dass seid ihr auch noch da.
Dass wir noch so ein paar Anhänger haben.
Und euch nicht komplett von uns abwenden werdet.
Ach Gott.
Ja. Und
ein bisschen traurig jetzt.
Ein bisschen traurig ist es schon.
Oh Gott. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos.
Ja.
Wir werden euch vermissen. Ihr
ja.
uns hoffentlich auch.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.